Radar und Echolot drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxho-Komplott. Kapitel 9, die Bankraubfrage, Teil 2. Er fand einen Parkplatz am Westring beim Audimax. Na, klappt doch. Von hier können wir leicht zu Fuß zum Institut durchgehen, sagte er. Ich weiß. Marlene schoss einen Seitenblick ab, als hätte er mit seiner Aussage ihre Kompetenz wieder in irgendeiner Weise angezweifelt. Direkt an der Straße, neben dem dreieckigen Körper der Universitätskirche, befand sich eine Ladenzeile. Ein Campus-Café warb für Snacks, Sandwiches und die üblichen Takeaway-Getränke. »Wir sind ja ziemlich früh dran«, sagte er. »Gehen wir noch einen Kaffee trinken?« »Hier?« »Wir haben noch mehr als eine Stunde Zeit.« »Na, meinetwegen.« Von außen sah er, wie gerade ein Tisch am Fenster frei wurde. Die drei im Aufbruch befindlichen Frauen luden sich je eine dieser buntstreifigen, aus gebrauchten LKW-Planen gefertigten Taschen über die Schulter. Möwenschiss fest. Damit warb man, wenn er sich recht erinnerte. Und das war in einer Hafenstadt wie Kiel ja auch ein entscheidendes Verkaufsargument. »Besetzt du doch schon mal den Platz da am Fenster, ich hol uns was.« Er hielt ihr die Tür auf und ließ sie vorbei. »Du, das mach ich.« Ihr Tonfall wieder spöttisch, als wäre die Aufforderung wirklich völlig unangebracht gewesen. Er stellte sich in die kurze Reihe am Tresen. Na gut, wieder eine überflüssige Bemerkung aus ihrer Sicht. Bagel, Ciabatta Tom Motz, Ciabatta Thunfisch, Muffins. Angerichtet in einer Vitrine. Die Bedienungen, die wie Radfahrer im belgischen Kreisel die Bestellung entgegennahmen und kassierten, konnten kaum darüber hinweggucken. Alle möglichen Kaffeevariationen oder unmögliche, je nachdem. Die Servicekräfte alle unter 25 und von lässiger Freundlichkeit. Auf 400 € Basis und eben weit weg von der Aussicht, das hier die nächsten 40 Jahre machen zu müssen. Über dem rückseitigen Board mit den Panini-Toastern hing ein Bildschirm, auf dem sich helikoptergeliftete Skifahrer in gleißendem Sonnenlicht unberührte Bergkämme hinunterstürzten, ein Energiedrinkproduzent Sportevents präsentierte mit Extremleistungen auf dem Rad auf Wasserskiern. Und alle hatten diesen unglaublichen Spaß. Außer ihm guckte niemand hin. Als er mit den Getränken den Tisch ansteuerte, an dem sie saß, wirkte Marlene in ihrem schwarzen Kostüm, den hautfarbenen Nylons, den eleganten Schuhen und ihrer exakt sitzenden Frisur vollkommen deplatziert, was wohl am studentischen Flair des Ladens lag, sich aus dem Kontrast zu den neben ihr sitzenden Frauen ergab oder einfach Ausdruck eines Unbehagens war, mit dem hier gelebten, von ihr wiederholt abfällig als Durchgangsstadium bezeichneten Lebensabschnitt. Irgendwo unpassend zu sein, das passte so gar nicht zu Marlene, zu ihrem Selbstverständnis, und während er noch über diesen Eindruck nachdachte, passierte plötzlich etwas, einen seltenen Momenten zu beobachten, der Vorgang erstaunlicher Verwandlung, genau diesen Eindruck der Deplatziertheit widerrief. Als würde Licht aufgezogen, gewann Marlene zunehmend an Präsenz, indem sie ihre Haltung minimal änderte, straffte, den Ausdruck ihres Gesichtes konzentrierte, auch, wie er wusste, die Strahlkraft ihrer Augen erhöhte und sich so in den Raum stellte, wie zuvor nicht dagewesen, ihn mit zusätzlichen kleinen, sparsamen Gesten einnahm, als würde der Raum um sie tatsächlich durch sie ausgefüllt, als würde er plötzlich der ihre. Er war kurz stehen geblieben, mit den Getränken in den Händen, stumm staunend und dann verlangsamt weitergegangen. Er kredenzte ihr ihren Kaffee und setzte sich mit seinem Espresso ihr gegenüber. Sie lächelte ihm kurz zu, schaute dann wieder nach draußen, wo sich ein Typ bemühte, eine Vespa anzutreten. Marlene besaß ein ähnliches Modell. Sie waren damit gemeinsam durch Hamburg, die Elbe stromaufwärts, auch nachts in die Clubs gefahren, in ihrem vergangenen Sommer. Vielleicht dachte auch sie gerade daran. Etwas davon glaubte er an ihrem Blick zu erkennen, mit dem sie ihn kurz ansah, als der Typ die Vespa endlich in Gang gebracht hatte und davonbrauste. Sie rückte ihre Kaffeetasse zurecht, drehte den Henkel passend, nahm den beiliegenden Löffel von der Untertasse. Hinter Marlene saßen zwei Frauen, die eine wild gestikulierend, die andere so beständig vor sich hin nickend, dass ihm die Assoziation Wackeldackel sich aufdrängte. Unüberhörbar wurde das Prüfungsverhalten eines Professors durchgehechelt. Das auszublenden würde ihm wie immer Schwierigkeiten bereiten. Marlene machte eine Kopfbewegung in Richtung der beiden Frauen. Kriegst du noch eine Verbindung zu diesem Milieu? Ich habe manchmal das Gefühl, man riecht regelrecht die Ingredienzien Unsicherheit und Angst, Aufbruch und Freiheit und diese penetrante Note von Bewährungsstress. Wäre das je anders? Am Nebentisch stöhnte man kollektiv auf. Sie sah ihn an, völliges Unverständnis im Blick. Keine sichere Kompetenz? Keine Routinen? Keine Lebenserfahrung? Kein professionelles Selbstbewusstsein? Fragte sie ungläubig. Hilft nicht immer, oder? Quatsch! Sie verengte die Augen und sah ihn an, als wäre er nicht recht bei Trost. Bist du mal wieder in der Sinnkrise oder was ist los? Möglich. Bei dir habe ich mich schon öfter gefragt, ob du in deinem Studium außer den Hörsälen und der Bibliothek überhaupt irgendwas gesehen hast. Er nahm sich das Zuckertütchen von der Untertasse. In die Mensa wirst du ja damals schon mal nicht gegangen sein. Na, hör mal. Politologie. Er spitzte nachdenklich die Lippen. Ich kannte damals zwar niemanden, der das studierte, aber ich stelle mir vor, dass da auch nicht alle so straight wie du gleich marschiert sind. Zumal du doch nicht die Schwerpunkte Wirtschaft und Recht studiert hast, oder? Nee, politische Soziologie, ich erinnere mich. Gerade das dürfte doch ein Sammelbecken für den ein oder anderen diskutierfreudigen Systemverbesserer gewesen sein, oder? Ich weiß überhaupt nicht, warum man sich für Zielstrebigkeit entschuldigen sollte. Aber es ergibt keine interessante Geschichte, da gebe ich dir recht. Nur deswegen habe ich auch nicht studiert. Sie rührte in ihrem Kaffee, dabei trank sie ihn schwarz und ohne Zucker. Aber sag mal, sie lächelte ihn herausfordernd an, wie war das eigentlich bei dir? Du hast das nie erzählen wollen. Vielleicht jetzt? Und du hast nichts herausbekommen, hätte er retournieren können. Das stimmte und ebenso, dass es sie ärgerte. Aber gut. Sie saß noch immer da in dieser gewonnenen Haltung, aufrecht, mit lässig überschlagenem Bein, in der Hüfte leicht verdreht und sich selbst behauptend ohne Zweifel, mit geradezu strahlender Selbstgewissheit. Und das war schön zu sehen und so noch nicht einmal einen Widerspruch zu ihrer verletzlichen Seite. Er sah ihr in die Augen, nickte. Ja, sagte er. Ich habe es nicht erzählen wollen und nicht, weil es kein Heldenepos oder zumindest eine anekdotenreich nostalgische Geschichte ist, sagte er lächelnd. Und geradlinig ist sie natürlich erst recht nicht. Er verschob seine Espressotasse, als setzte er einen Springer beim Schach. Sehr von Zufällen geprägt und ohne eigentliches Zutun des Protagonisten, sagte er nachdenklich und blickte wieder auf. Sie sagte nichts, nickte nur kurz, als hätte sie es anders sowieso nicht erwartet und zog den Mund zu einem amüsierten Lächeln und die Augenbrauen hoch, wie wissend und neugierig zugleich, führte die Tasse zum Mund und schaute ihn, während sie mit kleinen Schlucken den Kaffee probierte, darüber hinweg, ihn unverändert auffordernd an. Gut. Er riss das Zuckertütchen auf und ließ zwei Drittel des Inhaltes in die Tasse rieseln. Und genau das ist sicher der Hauptgrund, warum ich es dir nicht erzählt habe und auch sonst dazu lieber schweige. Wahrscheinlich ist er das zumindest. Das Problem ist der Protagonist? Sie lächelte. Nein. Auch wenn es für dich paradox klingt, das Problem ist das Problem, das der Protagonist mit seiner Geschichte hat. Er faltete das Zuckertütchen so, dass der restliche Zucker nicht herausrieseln konnte und legte es auf die Untertasse. Die nackten Fakten sind 2 Semester Kunstgeschichte und Germanistik mit der Option auf Lehramt, Abbruch des Studiums. Nebenbei dann quasi nun hauptberuflich, er deutete mit dem Zeigefinger Anführungszeichen an, lokale Sportberichterstattung, das heißt vor allem Freizeitkicker, Minigolfer, Sportangler, alles, was sich so am Rande bewegt. Er schwenkte die Tasse, sie war zu kalt, hielt kurz inne und trank den Espresso und dann in einem Zug aus. »Wie bist du da wieder raus? Lass mich raten.« Sie grinste selbst überzeugt, siegesgewiss, durch eine Frau. »Liegt nahe, was?« Das klang, als ob er sich ärgerte, was er gar nicht tat. Viel zu bissig, war doch gar nicht nötig. »Nein«, sagte er, »diesmal nicht. In der Redaktion gab es einen alten Silberrücken, der hat an mich geglaubt, dass ich das oder überhaupt etwas könne. Hat mir einen Tritt in den Arsch verpasst. Kluger Mann.« Sie lächelte für ihre Verhältnisse geradezu milde, spöttisch. »Und der Tritt hat dich wohin befördert?« »Wieder an die Uni. Sportjournalismus habe ich sogar beendet.« »Und wieso weiß ich nichts davon?« Ihre Tasse schepperte auf die Untertasse wie ein Ausrufezeichen. »Sportjournalist Mark Hillinger«, sie sah ihn an, als wolle er ihr eine Zeitungsente unterjubeln. »Würde ich doch kennen«, sagte sie misstrauisch. Er grinste und freute sich an ihrem Diskrepanzerleben. Nicht Bescheid zu wissen, das konnte Marlene nun wirklich nicht ertragen. »Ich schrieb unter einem Pseudonym, das tat ich schon, als ich für den lokalen Sportteil schrieb und habe es einfach beibehalten. Außerdem kam es ja alles etwas anders.« Er korrigierte die Position seiner Tasse ein Stück nach rechts, legte das heruntergerutschte Zuckertütchen zurück und sah Marlene dann direkt an. »In einem der Praktika bin ich auf Krattner gestoßen, oder entscheidender, auf mich.«
»Krattner?«
Marlene war deutlich anzusehen, wie absurd sie diese Aussage fand.
»Wie das denn?«
»Ich stand am Kopierer und er stand plötzlich neben mir. Er hat sich eine der Kopien mit einem Text von mir gegriffen, hat einen Blick darauf geworfen und sie dann in den daneben stehenden Papierkorb fallen lassen. Wollen Sie nicht mal was Ordentliches machen?« Er hat es mehr festgestellt als gefragt und dann »Kommen Sie mit«, angeordnet. So hat er mich unter seine Fittiche genommen.
»Krattner? Wir sprechen von dem legendären Julius Krattner von der Frankfurter Allgemeinen und Regionalen Zeitung und den willst du noch persönlich gekannt, gar für ihn gearbeitet haben?«
Er grinste. Marlene schien kurz vorm Übergang in einen kognitiven Atheismus. »Ja?« »Ich weiß bis heute nicht, warum, aber er hat mich regelrecht an Sohnesstadt angenommen, was das Berufliche angeht. Privat hat er niemanden an sich herangelassen.« Er starrte in die leere, kleine Tasse, hob dann den Blick, sah Marlene direkt an. Krattner war damals schon erkrankt, was auch niemand wusste. Vielleicht war es irgendetwas so Endzeitliches. Jedenfalls saß ich plötzlich im Zentrum des politischen Leitartikels, oder besser, ich stand da und schaute über die Schulter. Es war Marlene überdeutlich anzusehen, dass diese Geschichte außerhalb ihres Vorstellungsvermögens lag, geradezu absurd war, wahnwitzig, wirklichkeitsfremd. »Was auch immer du dir vorstellst, ich habe ihm zugearbeitet, einfach das gemacht, was ihm von Woche zu Woche, von Tag zu Tag schwerer fiel, mehr und mehr übernommen, bis zuletzt. Und auch da wirst du meinen Namen nicht finden.«
»Aber das war doch in der Redaktion bekannt. Das wusste doch sicherlich jeder. Mark Hillinger, Krattners rechte Hand. Da hättest du doch weitermachen können. Warum hast du das nicht genutzt? Mensch, Mark, das muss doch die Karrierechance gewesen sein. Unglaublich.«
»Karriere. Es lebte schon vom Namen, von der Aura Krattners. Und die hatte er tatsächlich bis zuletzt.«
»Krattner, ich glaube es nicht.«
Marlene schüttelte 3-4 Mal den Kopf und ordnete dann mit 2 überflüssigen Gesten ihr Haar. »Du hättest die Chance sicher genutzt«, lächelte sie an, »nur dich hätte er nicht gewählt und wahrscheinlich genau deshalb. Aber auch das weiß ich eigentlich nicht wirklich.« Auf dieses Argument ging Marlene nicht ein. Ihr Gesichtsausdruck zeigte ihm, dass sie die Tragweite der Information auslötete, und sie würde wissen wollen, wie er zum Nachrichtenmagazin gekommen war.
Und dann? Du hast einfach so das Feld geräumt?
Ich bin bei der FAZ ausgestiegen, ja.
Die haben dich einfach so gehen lassen?
Sie hatten keine Chance. So wie es war, war es nicht mehr. Und wie es sein sollte, das wusste ich nicht.
Wie es sein sollte? Du sitzt im Zentrum, in dem Zentrum journalistischer Deutungshoheit und gehst zurück in die Provinz?
Sie schüttelte wieder den Kopf.
Ich begreife es nicht.
Sie schaute ihn unverwandt verständnislos an oder zumindest so, als wäre er wegen herausragender Unzurechnungsfähigkeit zu bestaunen.
Plötzlich verengte sie die Augen. »Und wie bist du dann zum Nachrichtenmagazin gekommen, so aus dem Nichts?« fragte sie argwöhnisch.
»Drossenbach hat mich angerufen.«
»Drossenbach hat dich angerufen?«
Sie hatte zwischen jedem Wort eine kleine Pause ungläubigen Unverständnisses gesetzt, Schnappatmung inklusive. Er musste erneut grinsen. Irgendwie war es lustig zu sehen, wie Marlene mit ihrem unerschütterlichen Glauben an Leistung, an Kompetenz, an Aufstieg als Verdienst und an die Planbarkeit der eigenen Karriere wieder einmal über die wackelige Brücke sich chaotisch gebärdender Zufälligkeit gehen musste.
»Ja, Krattner und Drossenbach kannten sich ganz gut«, sagte er.
Sie starrte ihn an, zog dann die Augen wieder schmaler.
»Dass du so eine Art Prinz bist, das habe ich schon manchmal gedacht, und damit ziehe ich nicht die Qualität deiner Arbeit in Zweifel, Mark. Im Gegenteil, das weißt du bitte.« Ihr Blick flatterte.
»Bei Krattner in die Lehre gegangen? Wahnsinn!«
»Naja, den Ball flach halten, würde ich sagen.
Drossenbach hat mich noch einmal neu aufgebaut oder besser neu positioniert, und dann hat er mich mit dir zusammengespannt.«
Kaum zu glauben. Das ist mir schon ein bisschen unheimlich. Nee, das ist nicht ein bisschen unheimlich. Aus dem Nichts kommst du in Positionen, die andere niemals erreichen werden.
Sie schüttelte langsam den Kopf, ohne ihren Blick aus verengten Augen von ihm abzuwenden.
Ich glaube es nicht.
Für ihn sah es so aus, als würde sie ihr Wertesystem durchgehen, nach irgendeinem assoziativen Anknüpfungspunkt suchen, der es ihr erlauben würde, eine solche Karriere als möglich anzuerkennen.
»Dann frage ich mich erst recht, was Drossenbach mit uns tatsächlich vorhat.«
Ihr Ton klang nach scharf gestelltem Alarm.
»Das finde ich nicht schwierig anzunehmen.« Drossenbach geht logischerweise davon aus, dass wir umeinander wissen, um unsere Stärken und Schwächen, und uns somit klar ist, dass es kein Zufall war, dass er uns zusammengespannt hat.
Damit verfolgt er seine Gesamtstrategie, und die besteht in der Optimierung von Systemen.
Es wird dir doch nicht entgangen sein, dass die alten Einzelkämpfer bei aller Brillanz und Persönlichkeit gegen die Teams kaum noch bestehen können.
Ausnahmen wie Mussmann bestätigen die Regel.
Und wir sind nicht als Leitartikler tätig, Marlene, sondern barg an Themen. Klassische Teamarbeit.
Insofern,
er machte eine unbestimmte Handbewegung, finde ich einfach zu erklären, dass er uns als Team gesehen und themenbezogen platziert hat.
Sie sahen einander an, lange wie ihm schien, und auch so, als würde Marlene es anerkennen, ja zugestehen, auf der Ebene eines Blickes, stumm zwar, aber doch unzweideutig wie ein Nicken, um sich danach wieder zu verschließen.
Sie senkte den Kopf, schaute zur Seite und ihn dann erneut an.
Erstaunlicherweise hatte sich nichts am Eindruck ihrer Haltung geändert, nur ihre Augen verrieten, dass der Blick nach innen gerichtet gewesen war und sich jetzt langsam wieder an das Tageslicht gewöhnen musste.
»Nachvollziehbare Analyse«, sagte sie und strich sich eine Strähne hinter das Ohr.
Sie trug ihre Perlenuhrstecker. Bei den niederländischen Renaissance-Malern, wie zum Beispiel Vermeer, galten Perlen als Symbol für Keuschheit und Jungfräulichkeit. Ob sie das wusste?
Und wahrscheinlich.
Sie nickte zwar, aber es klang nicht so, als wenn sie davon tatsächlich überzeugt war.
Hatte er ihren Blick falsch gedeutet?
Sie wechselte die Position, indem sie die Beine neu überschlug, sich noch einmal wieder weiter aufrichtete. Es wirkte, als nehme sie sich zusammen und gleichzeitig so, als sei für sie mit dieser Geste das Gespräch abgeschlossen.
»Okay«, sagte sie und schaute auf ihre Uhr. »Das hier zumindest könnte ein richtig fettes Ding werden.«
Sie nahm ihre Tasche und stand auf. »Holen wir uns den Kopf.«
Ihre Stimme hatte wieder diesen metallischen Klang, aber der Blick, mit dem sie ihn streifte, war weit weniger entschlossen, als zweifle sie, ob das Wir tatsächlich angebracht war. »Warten wir es ab«, sagte er, war sich aber nicht sicher, ob sie es gehört hatte. Weder Warten noch Wir würde sie für sich reklamieren wollen, und da war er dann wieder bei seiner Einschätzung Trossenbacher Teambildung. Er nahm ihre Tassen und brachte sie zur Geschirrrückgabe. Einem Kofferdeckel, der auf einer Anrichte stand, und dem Teller, Tassen, Becher, Gabeln, Messerl und Löffel unsystematisch chaotisch hineingestellt worden waren, als hätte für den Aufbruch schnell hineingeworfen werden müssen, was gerade zur Hand war. Marlene wartete bereits an der Tür, und an ihrer ganzen Körpersprache war erkennbar, dass sie bereits in den Modus Interview geswitcht war.